Wer oder was ist heilig? Ganz ehrlich, ich wollte den ersten Titel eigentlich anders nennen. Ich wollte ihn nennen, was ist dir heilig? Das wäre mal eine interessante Frage, kurz mit euch sich auszutauschen. Was ist dir heilig? Das habt ihr jetzt nicht erwartet, ne? Nach den Liedern, die wir über die Heiligkeit Gottes gesungen haben, es gibt wahnsinnig viele Lieder, jetzt die Frage, was ist dir heilig? Ich habe das die Woche immer mal Leute gefragt, was ist dir heilig? Das ist ja, wie Klaus schon gezeigt hat, ein umgangssprachlicher Begriff, heilig, okay, das eine war nicht ganz so schön, aber auch sowas kommt vor, für was wir alles das Wort heilig benutzen. Ne? Und die Antworten der Leute waren sehr interessant und das machte so deutlich, heilig ist den Leuten etwas, was ihnen besonders wertvoll ist, was eine besondere Bedeutung für sie hat. Ne? Bei heilig, was mir heilig ist, geht es auch darum, was dem Leben Sinn vielleicht gibt, was ein wichtiger Inhalt des Lebens ist, was man nicht mehr vermissen möchte. Das ist den Leuten heilig, merkte ich. Manche sagten auch Dinge, die mir zeigten, dass es darum geht, dass ihnen das Kraft gibt. Heilig sind Leuten Dinge, die ihnen Kraft geben. Ganz oft kam dann Familie und Freunde. Familie ist vielen heilig. Ganz wichtig. Bei manchen kam auch Glaube. Bei manchen kam auch, und jetzt möchte ich unsere katholischen Zuschauer, falls welche dabei sind, nicht enttäuschen, natürlich das Thema Heiligsprechungen und Heilige. In der katholischen Kirche gibt es das ja, dass der Papst Menschen heilig spricht, ein ganz interessantes Prozedere. Und das sind dann Menschen, die Vorbilder sind, die aber auch angebetet werden. Da haben wir, entschuldigt, liebe katholischen Nachbarn, keine Verträge mit. Und ihr werdet gleich merken, dass nicht der Papst darüber entscheidet, wer heilig ist. Das unterscheidet uns in unserem Bibelverständnis dann doch von den katholischen Glaubensbrüdern und Schwestern. Was allen klar ist, allein nach diesen Liedern am Anfang, heilig ist Gott. Und eine tolle Lesung, der Boden, wo Mose stand, ist heilig. Und der heilige Gott stellt sich ihm vor und der Mose erschüttert angesichts dieser Begegnung. Die Begegnung mit dem heiligen Gott ist immer wieder etwas Erschütterndes für Menschen. Da haben sie, wenn sie die ganze Größe Gottes erfahren, eigentlich Angst. Sie erschrecken. Mose musste auf dem Berg Sinai sein Gesicht bedecken. Und dann gibt es so andere Texte, wie Gott dem Propheten begegnet, Elia, und er ist nicht im Donner, nicht im Blitz, nicht im Erdbeben, sondern im Säuseln des Windes. Also ich glaube, die Heiligkeit Gottes, die hat ganz viele Facetten und die Größe Gottes, man kann vom Anfang der Bibel bis zum Ende durchgehen. Und alle, die bei mir bei Bibel auf dem Sofa dabei waren oder wenn ich Bibel lehre, so übergreifende Darstellung der Heilsgeschichte Gottes mache, dann geht es immer ganz lange auch um diese Heiligkeit Gottes, weil das was Wichtiges ist, was wir verstehen müssen. Was wir auch verstehen müssen, um zum Beispiel zu erklären, warum Jesus am Kreuz starb. Das hängt mit zusammen. Die Heiligkeit Gottes ist etwas ganz Wichtiges. Und es ist in der Bibel meistens etwas, was eigentlich Menschen erschüttern lassen müsste. Besonders als wir vor einiger Zeit die Offenbarung durchgenommen haben. Wer die Offenbarung liest, da gibt es ganz viele Stellen, gerade diese Szenen im Thronsaal Gottes in der Ewigkeit, die der Seher da geschenkt bekommen hat, eine Sicht drauf. Das ist unvorstellbar für uns. Da ist der Empfang, wollte schon sagen, bei der Queen, die ist ja gestorben, bei König Charles in England im Thronsaal nichts dagegen. Wenn wir mal vor Gott stehen und die ganze Heiligkeit, die Größe Gottes verstehen, vom Alten Testament bis hin zur Offenbarung geht es immer wieder darum, nicht was ist dir heilig, sondern es geht darum, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Sein heiliger Glanz erfüllt die ganze Erde. So betet der Psalmbeter oder was war's? Ich glaube, der Psalmbeter, nee, Jesaja schreibt das so, auch bei einer Sicht auf den heiligen Gott. Was heißt das? Das heißt, dass Gott vollkommen ist. Die Heiligkeit Gottes bedeutet, dass er ohne Sünde ist. Was er tut, das ist ohne Fehler, ohne Falschheit. Und dass dieser Gott erhaben ist, viel größer, als wir uns das vorstellen, dass er herrscht, dass er Majestät ist, dass er immer derselbe bleibt in der Selbstvorstellung des Mose vor dem Mose ist das so wunderschön. Ich bin der, ich bin. Ich bin der da war, der da ist und der da sein wird. Absolut zuverlässig. Hat alles mit der Heiligkeit Gottes zu tun und dass auf ihn absoluter Verlass ist. Vielleicht denken manche auch an die Stiftshütte oder den Tempel. Da gab es das Allerheiligste. Und manche irritiert dann, wenn sie lesen, wie da ganz genaue Vorschriften waren, wer da rein durfte, nur nach einem besonderen Reinigungsritual durfte am großen Versöhnungstag der hohe Priester dort einmal rein und kein anderer durfte da rein. Und weil sie Angst hatten, der könnte umkippen, der alte Mann, haben sie ihm eine Leine um den Fuß gebunden, damit sie ihn zur Not rausziehen könnten. Weil jeder, der da reingegangen wäre, denkt an die Szene, die man mal liest, wo welche dazuspringen. Ich glaube, es war, wo David die Bundeslade nach Jerusalem holt und da springen welche zu, weil die Bundeslade droht abzurutschen. Aber sie sind nicht dazu berufen, dem heiligen Gott zu begegnen und fallen tot um. Das sind Stellen, da kommen wir ins Fragen. Besonders, wenn wir immer nur vom lieben Gott hören und uns keine Vorstellung darüber machen, was es heißt, dass wir einen heiligen Gott haben. Ich sage das sowieso nicht gern, dass wir einen lieben Gott haben. Wir haben einen liebenden Gott. Und das werden wir auch merken in diesem Gottesdienst, dass die Heiligkeit Gottes sich zuspitzt, auch in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit. Das gehört zu dieser Heiligkeit. Übrigens ist der Tempel mit seinem Allerheiligsten auch ein sehr interessantes Bild für die Heiligkeit Gottes. Da durfte nur der rein, der da von Gott bestimmt war, reinzugehen, der hohe Priester. Und erinnert euch, es wird nachher noch eine Bedeutung haben, dass als Christus starb, der Vorhang zwischen dem restlichen Tempel und dem Allerheiligsten zerriss. Es hat eine besondere Bedeutung für das, was heute für uns Gott ist. Kommen wir später noch drauf. Aber der Tempel macht auch etwas klar, was das Gegenteil von heilig ist. Nein, es ist nicht unheilig, auch nicht der Sänger, der sich, glaube ich, so genannt hat, sondern das Gegenteil von heilig ist profan. Heilig war das, was für den Tempeldienst besonders geweiht und gereinigt war, für die Nähe Gottes bestimmt, für den Dienst bei Gott bestimmt. Profan war das, was für den Alltag da war, das Alltägliche, das Normale. Und wenn man das betrachtet in der Bibel, dann wird immer wieder deutlich, dass sich Heiligkeit und Profanität, Alltäglichkeit und insbesondere Sünde sich nicht verträgt mit dem heiligen Gott. Sünde und Heiligkeit Gottes vertragen sich nicht. Von daher ist das ganz logisch, dass Gott eine klare Forderung an sein Volk, das er erwählt hatte, aus all den Völkern der damaligen Zeit erwählt er sich ein ganz kleines Volk, und macht aus dem Abraham ein Volk, das nichts Bedeutendes war, um an diesem Volk seine Heiligkeit, seine Gnade, seine Barmherzigkeit in dieser Welt offenbar werden zu lassen. Und es ist klar, wenn Gott so etwas mit einem Volk vorhat, dann hat er bestimmte Ansprüche an dieses Volk, oder? Die Erwählung des Volkes Israel konfrontierte die Menschen Israels damit, dass sie von einem heiligen Gott erwählt waren. Und dass er sehr genaue Ansprüche an sie hatte und wenn sie die nicht erfüllten, wird uns gleich in der Lesung auch begegnen, dann hatte das Folgen, die uns manchmal heute schockieren, aber die uns deutlich machen, was es heißt, dem heiligen Gott zu begegnen und vor ihm nicht bestehen zu können. Wer von Gott erwählt ist, wie sein Volk Israel, muss diesem heiligen Gott auch entsprechen. Und was das heißt, lernen die Israeliten, als sie die 10 Gebote bekamen. Und das lernten sie später nochmal im 5. Buch Mose, Deuteronomium, lernen die biblischen Unterrichtskinder, da wird das Gesetz nochmal wiederholt. Was manche wissen oder nicht wissen, ist allerdings, dass es im 3. Buch Mose auch schon wiederholt wird. In 3. Mose Kapitel 19. Und das möchte ich mit euch heute mal zusammen Stück für Stück betrachten, wobei ich jetzt schon sage, es geht heute um die Heiligkeit Gottes und nicht so sehr um die Einzelanweisungen. Da werde ich also deshalb nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Und das geht los hier nach der Basisbibelübersetzung, die ich immer mehr schätzen lerne, weil sie eine sehr wortgenaue und trotzdem gut lesbare Bibel ist, mit: Der Herr sprach mit Mose und forderte ihn auf, mit den Israeliten zu reden und ihn auszurichten: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, ich bin der Herr, euer Gott. Das ist der Beginn dieses Textes im Kapitel 19 in Levitikus. Das Heiligkeitsgesetz steht bei manchen Bibeln als Überschrift drauf. Die Überschriften sind interessant. Also ich habe so einen Eindruck, dass all die Überschriften nie so ganz erfassen, was für ein tiefgehender und interessanter Text das ist, der mich wirklich lange schon in meinem Glaubensleben bewegt und begleitet. Viele verschiedene Einzelheiten. Ich gehe sie mal mit euch rum. Und ihr werdet merken, das sind Parallelen zu den 10 Geboten. Ne? Manchmal weiter ausgeführt, manchmal sehr interessant ausgeführt. Jeder soll seinen Eltern mit Ehrfurcht begegnen, seiner Mutter und seinem Vater. Außerdem sollt ihr den Sabbat einhalten. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch nicht den Götzen zuwenden oder euch Götterbilder aus Metall gießen. Ich bin der Herr, euer Gott. Klingt schon mal sehr bekannt, oder? Jetzt kommt was, da staunt man, dass das so ausführlich nochmal darin ist. Wenn ihr dem Herrn ein Schlachtopfer darbringt, dann macht es richtig. Gab es genaue Ausführungen, wie sie opfern sollten, um als sündige Menschen vor Gott erscheinen, vor Gott bestehen zu können. Das Opfer, ein wichtiges Thema im Alten Testament. Dann wird er euer Opfer und euch annehmen. Esst das Fleisch des Schlachtopfers an dem Tag, an dem ihr es geschlachtet habt. Auch am nächsten Tag dürft ihr noch davon essen. Das ist was Besonderes, dass man das Opfer trotzdem essen durfte. Gibt es in anderen Völkern so in der Regel nicht. Das Opfer war dann wirklich für die Götter. Hier ist Gott so gnädig, dass sie davon noch essen dürfen. Was aber am dritten Tag noch übrig ist, soll im offenen Feuer verbrannt werden. Isst jemand noch am dritten Tag davon, erfüllt es seinen Sinn nicht mehr. Das ganze Schlachtopfer gefällt Gott dann nicht mehr. Wer dann doch noch davon isst, belastet sich selbst mit Schuld. Denn er hat etwas verächtlich gemacht, was für den Herrn heilig ist. Er soll aus seinem Volk ausgelöscht werden. Das allein würde mal eine Betrachtung oder eine Bibelstunde nötig machen, zu gucken, was das bedeutet. Nur kurz, es bedeutet im Kern, dass Gott bestimmt, wie die Menschen vor ihm erscheinen können. Gott ist es, der sagt, wie Menschen gerecht werden vor ihm können. Nicht der Mensch kann entscheiden, wie er das macht. Alle Religionen versuchen auf ihre Art und Weise mit Gott übereinzukommen, vor Gott sich irgendwie so darzustellen, dass Gott oder die Götter mit ihnen zufrieden sein können. Hier ist ein klassischer Text davon. Gott sagt, wie der Weg ist, dass man vor ihm gerecht erscheinen kann. Und in seiner Gnade erlaubt er sogar noch das Opferfleisch zu essen, aber irgendwann ist Schluss. Er will, dass sie ihm vertrauen. Das soll nicht in Tupperdosen eingesteckt und noch in der Kühltruhe aufbewahrt werden. Er wird sie versorgen. Aber ich habe ja gesagt, nicht zu jedem Text so ausführlich. Wenn es Zeit zum Ernten ist, das ist auch ein interessanter Passus, sollst du auf deinem Feld Reste übrig lassen, lass stehen, was am Rand des Feldes wächst. Sammle nicht ein, was von der Ernte am Boden liegt. Auch in deinem Weinberg sollst du Reste übrig lassen, lass die Trauben hängen, die später nachwachsen. Fragt man sich, hey, das ist aber schludrig, was Gott da von den Leuten will, oder? Sammle die herunterfallenden Trauben nicht auf, sondern, und jetzt kommt die Erklärung, überlass sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, dein Gott. Manchmal stehen ja in Kaufläden so kleine Spendenboxen, da kann man das Wechselgeld für einen guten Zweck spenden. Oder bei Aldi, Lidl und Co., bei den Kassen, bei den Bonautomaten, der Bon bei den Flaschenautomaten, wo man das Pfand bekommt, ne? Das kann man manchmal spenden. Schon mal überlegt, das zu tun? Nicht die letzten Cent noch wieder in die Tasche zu stecken, sondern auch mit kleinen Beträgen kann man Menschen helfen. Denkt an die Geschichte Ruth. Sie sammelte für sich und ihre Schwiegermutter auf dem Feld die restlichen Ehren. Ein Weg, wie Gott damals das Volk versorgte, dass auch arme Menschen etwas hatten. Das wäre auch allein eine Predigt wert, oder? Ihr sollt nicht stehlen und euch gegenseitig nicht belügen oder betrügen. Ihr sollt keinen Meineid in meinem Namen schwören. Tut ihr das doch, zieht ihr den Namen eures Gottes in den Dreck. Ich bin der Herr. Wow. Wenn man das mal sacken lässt, Moment. Ich habe gesagt, ich will nicht jeden einzelnen Abschnitt mit euch betrachten, aber allein der Abschnitt. Was tue ich da, wenn ich das mache? Gott sagt, dann ziehst du meinen Namen in den Dreck. Ihr, mein Volk, zieht meinen Namen in den Dreck, wenn ihr so handelt. Wenn ihr an anderen Menschen so handelt, zieht ihr meinen Namen in Dreck. Und ist das nicht so? Wenn man als Christ in der Stadt bekannt ist, gut, in Norderstedt ist das vielleicht schwieriger, wenn man nicht gerade der Pastor ist, aber wenn man als Christ vielleicht in seiner Nachbarschaft bekannt ist und dann verhält man sich der Beziehung zu den Menschen nicht entsprechend, lügt und labert über Nachbarn mit, betrügt vielleicht noch, versucht andere zu übervorteilen, das wird nicht gerade eurem Image und auch nicht, wenn sie wissen, dass ihr in diese Gemeinde geht, unserem Image gut tun. Aber es tut der Ehre Gottes nicht gut, viel schlimmer. Dass es eurer Ehre nicht gut tut, wenn ihr so euch verhaltet, okay. Dass es uns als Gemeinde auch, auf uns als Gemeinde zurückfällt, wenn Leute wissen, dass ihr hierher geht, auch okay. Aber da steht, das macht was mit der Ehre Gottes. Ihr zieht den Namen Gottes in den Dreck. Wir vertiefen das nochmal. Du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken und ihn nicht ausbeuten. Den Lohn des Tagelöhners sollst du gleich ausbezahlen. Du sollst ihn nicht bis zum nächsten Morgen behalten. Der Tagelöhner, der braucht sein Geld. Ganz einfache Regel. Der Handwerker braucht auch sein Geld. Die Zahlungsmoral in Deutschland ist sehr schlecht. Wie oft bleiben Rechnungen liegen? Und wie groß ist die Not mancher Unternehmer dadurch, dass sie an ihre Grenzen kommen mit dem, was sie dann noch an Barem haben? Den Lohn des Tageslöhners gleich auszahlen. Du sollst Tauben nicht mit Worten schaden. Du sollst Blinden kein Hindernis in den Weg legen. Und du sollst Ehrfurcht haben vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Ganz praktische Anweisung. Es geht nochmal über das hinaus, was in den 10 Geboten steht. Bei Gericht soll es nicht ungerecht zugehen. Du sollst den Bedürftigen nicht bevorzugen, aber auch den Mächtigen nicht begünstigen. Stattdessen soll es gerecht zugehen, wenn du für deinen Nächsten Recht sprichst. Du sollst es nicht darauf anlegen, andere vor deinem Volk zu verleumden. Geh auch nicht hin, um das Leben deines Nächsten zu fordern. Ich bin der Herr. Allein da oben der erste Absatz, eine Rechtsprechung, die gerecht ist, wo nicht nur Reiche Recht bekommen oder nicht nur die Günstlinge der Mächtigen. Wer mit Putin gut steht, der bekommt in Russland Recht. Und andere werden eingekerkert und mit dem Tode bedroht, um sie dann vielleicht gegen Geiseln als Geiseln auszutauschen. Für eine lebendige Gesellschaft ist ein funktionierendes, wirklich gutes Rechtssystem ganz, ganz entscheidend. Habe ich schon in meinem BWL-Studium gelernt, wie wichtig eine funktionierende Rechtsprechung ist, dass Menschen das Gefühl haben, ich kann für mein Recht streiten und bekomme es auch. Und nicht nur die Reichen bekommen Recht. Ne? Können wir auch ein extra Thema draus machen. Andere vor deinem Volk zu verleumden. Wenn ich jetzt auf das Internet eingehe und was da heute passiert, dann haben wir das nächste Thema, oder? Verleumdung. Was da alles geschieht. Und manchmal mischen wir mit. Geh auch nicht hin, um das Leben deines Nächsten zu fordern. Ich bin der Herr. Etwas, was in all diesen Texten immer wieder auftaucht, und das sollte uns aufmerksam machen, ist dieses Ich bin der Herr, euer Gott. Und wo kennen wir das her? So beginnen die 10 Gebote. All diese Verhaltensregeln begründen sich darin, dass Gott der Herr ist und dass das Volk Israel sein Volk ist und dass an ihnen seine Heiligkeit, er selbst, sichtbar werden soll. Interessant, oder? Wenn man das so nochmal liest, vielleicht lest das nochmal. Gottes Anspruch an seine Menschen, an sein Volk ist schon heavy, ne? Und was passiert dann mit seinem Volk? Dritte Buch Mose. Und dann geht's weiter. Und dann kann man lesen bei den Propheten, was los war im Volk Israel. Bei Amos kann man, ich liebe den Propheten Amos, weil er so einen Finger in die Wunde legt über zum Thema soziale Ungerechtigkeit im Volk. Wie die Reichen die Armen ausbeuten und vieles mehr. Das Alte Testament, die Propheten sind voll von der Ungerechtigkeit, die in diesem Volk herrschte und auch von den Folgen für das Volk, wenn sie nicht dem entsprachen, was Gottes Anspruch an sie war. Sie schafften es nicht. Der Titel ist ja, ihr sollt heilig sein. Und sie schafften es nicht, von sich aus eigener Kraft heilig zu sein. Sie lebten nicht entsprechend dieser Erwählung. Sie konnten dem Anspruch des Heiligen Gottes nicht entsprechen. Und wir heute? Sind wir ehrlich? Halten wir die 10 Gebote? Okay, wahrscheinlich noch weitestgehend. Obwohl im biblischen Unterricht, wenn wir da aufgeben, so jetzt sucht euch mal 2 von den Geboten, die so die Beziehung zwischen Menschen bedeutet und jetzt nicht gerade Ehebruch, ihr seid noch nicht verheiratet, auch nicht gerade Morden. Obwohl, da könnte man vielleicht beim Mobbing oder dem Gebrauch des Internets noch auch was rausholen bei den Kids. Und dann haltet mal eine Woche lang oder 2 Wochen das 2 Gebote von den 10 Geboten. Ne? Und ihr ahnt schon, wie die Kids zurückkommen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, dass sie in der Regel zugeben, dass sie meistens mal nicht so ganz ehrlich waren oder zum Nachteil anderer auch was Falsches gesagt haben. Und beim Gebot, die Eltern zu ehren, da werden sie alle blass. Aber dieses Heiligkeitsgesetz ist ja noch viel konkreter. Es geht ja noch viel mehr in die Tiefe. Und wenn wir es durchbuchstabieren würden und wenn wir uns bewusst werden, wer das sagt, dann müssten wir alle blass werden. Dann müssten wir alle eigentlich erschrecken, was es bedeuten könnte, vor diesem heiligen Gott mit diesem Anspruch einmal erscheinen zu müssen, oder? Aber es hört ja nicht auf. Dann kommt Jesus und denkt mal, lest mal nach, Matthäus 22, Vers 37 bis 39, dann kommt er und sagt, in welchen 2 Geboten ist das Gesetz erfüllt? Da denken viele, ja, wir haben es ja einfacher, da gibt es ja am Ende nur noch 2 Gebote. Wisst ihr alle, oder? Du sollst den Herrn lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Und glauben wir ehrlich, dass wir diese 2 Gebote erfüllen? Wird es uns nicht schummrig, wenn wir dann in Matthäus 5 die Bergpredigt lesen, wie Jesus das auf die Spitze treibt, was das bedeutet eigentlich, als Christ zu leben? Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 3 kommt nichts anderes als wieder, denn es ist der Wille Gottes, dass ihr heilig seid. Eingebettet in verschiedene Themen. Direkt dahinter ein Vers, wo es um die Sexualität geht, um Unzucht und wie wir mit unserer Sexualität umgehen, das nächste Fass. Und das nächste Fass, wo wir, wenn wir ehrlich wären, sagen müssten, okay, mit dem Heiligsein ist nicht so einfach. Und jetzt? Ich behaupte, dass Gottes Anspruch nach wie vor ist, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr. Dieser Anspruch steht da für alle, die zu Gott gehören. Damals das Volk Israel, heute die Gemeinde Jesu, das neue Gottesvolk. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr. Doch wie gelingt das denn? Am Anfang habe ich euch gefragt, und das war durchaus ein bewusster Schritt, was ist dir heilig? Was ist dir besonders wertvoll? Wir wissen das ganz genau, was uns besonders wertvoll ist, ne? Und was ist Gott? Heilig? Also besonders wertvoll? Wenn ich die Bibel lese und richtig verstehe, dann bist du und ich Gott heilig und ganz besonders wertvoll. Und deshalb will er, dass dein Leben gelingt, dass du dem entsprichst und immer mehr entsprichst, wie Gott dich eigentlich gedacht hat, dich eigentlich geschaffen hat. Dass du immer mehr das entdeckst, was er in dich gelegt hat. Dass du immer mehr zu dem wirst, wie du eigentlich sein könntest und solltest. Von einer der Mikro-Klausuren habe ich einen Satz damals mitgenommen, den habe ich nicht mehr vergessen. Der Referent sagte etwas, wie man Sünde auch erklären könnte. Er sagte, Sünde bedeutet ein Leben unter meiner Würde. Die Würde, die Gott jedem Menschen zuspricht. Und da leben wir drunter. Die Würde, die Gott dir und mir zuspricht, ist eigentlich, sein Kind zu sein, zu ihm zu gehören, sein Gegenüber, etwas von ihm liegt in jedem von uns. Und er möchte, dass unser Leben gelingt. Ein sündiges, ein profanes, ein banales, ein alltägliches Leben, das ist unter unserer Würde, unter dem, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Aber dann ist wieder dieses Problem, wenn wir das aus eigener Kraft schaffen sollen, wie das Volk Israel, dann werden wir scheitern. Wie oft erlebe ich das? Und ich bin gespannt, ob das dieses Jahr wieder so sein wird. Im September werden wir einen Taufgottesdienst haben. Ich habe eingeladen, jetzt auch im Newsletter, sich zu melden, wenn ihr euch taufen lassen wollt. Und wie oft erlebe ich das, dass Kinder, dass Jugendliche, selbst Erwachsene kommen und sagen, ich weiß nicht, ob ich mich taufen lassen kann. Ich weiß nicht, ob ich schon würdig genug bin. Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal das Wort von vorhin nahm, aber gut, ich nehme es in Englisch. Was ein Bullshit! Du bist würdig und heilig, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland angenommen hast. Und wenn sein Tod am Kreuz alle Schuld von dir genommen hat, wenn er dich reingewaschen hat durch seinen Tod am Kreuz, von aller Schuld, von allem, was dich trennt von Gott, das Neue Testament lehrt, dass dann ein Mensch heilig ist. Er darf vor Gott treten. Mit Jesu Tod ist der Vorhang im Allerheiligsten zerrissen. Uneingeschränkter Zugang zu Gott. Wie kann dann ein Mensch, der das kapiert hat, immer noch denken, ich darf mich nicht taufen lassen, weil ich vielleicht immer noch nicht mit allem so recht klarkomme, was ich vielleicht besser lassen sollte. Weil ich vielleicht immer noch nicht irgendeinem Bild entspreche, was man mir so vermittelt hat, was Christsein bedeutet, irgendwas tun und lassen. Warum hängen wir so oft fest in falscher Religiosität? Durch Christi Tod, wenn er dein Heiland, dein Herr und Heiland ist, dann bist du ein heiliges Kind Gottes. Punkt. Fertig. Kein Wenn und Aber. Auch wenn du es bis zu deinem Lebensabend nicht schaffen wirst, in Perfektion es zu sein. Aber da ist Jesus, der kommt und sagt, ich helfe dir. Ich zeige dir die Liebe des Vaters. Ich zeige dir, wie heilig du ihm bist, wie wertvoll du ihm bist, wie wichtig du ihm bist. Und du siehst es an mir. Und jetzt lass dir doch von mir helfen. Und dann schenkt er dir da seinen Heiligen Geist. Unser Heiliger Geist macht dir klar und hilft dir dabei. Er macht dir klar, erinnert dich an das, was Jesus gesagt hat. Ihr wart schon weitergegangen. Sehr gut. Ich habe wieder vergessen, weiter zu klicken, ne? Und der Heilige Geist, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Es geht hier um Heiligung. Das ist ein Begriff, ein wichtiger Begriff, oft falsch verstanden. Heiligung fängt nicht an damit, dass ich etwas geschafft habe und dann einen bestimmten Level erreiche. Und dann, es war so interessant, im Sauerland gab es manchmal Gemeinden, da durfte man getauft werden, aber noch nicht Mitglied werden, weil man sich als Mitglied erst bewähren musste. In anderen Gemeinden durfte man schon Mitglied werden, aber sich noch nicht taufen lassen, weil man sich dafür bewähren musste. Und dann gab es Gemeinden, da musste man für beides sich erst bewähren. Und dann gibt es da diese blöde Geschichte von Philippus und dem Kämmerer, und er hat kapiert, nachdem Philippus ihm erklärt, was er da gelesen hat in der Schrift, was Jesus für ihn ist. Und was machen die zwei als nächstes? Was macht Philippus mit ihm? Er tauft ihn. Aber wir machen erstmal noch einen Glaubensgrundkurs. Und wir wollen uns die Leute erstmal angucken, ob sie es auch ernst meinen. Wir bedienen manchmal diese falsche Religiosität auch mit unserer Angst, da könnte vielleicht jemand noch nicht heilig genug sein. Das ist falsch. Der Heilige Geist, er soll uns helfen. Der uns überführt von Sünde, der uns schenkt, dass wir wissen, dass wir neu geboren sind, der uns leitet und führt, dass wir Kinder Gottes sind. Alles Themen, bei denen, über die ich schon mit euch auch geredet habe, auch im Rahmen der Jüngerschaftsreihe, der Herzenssache-Reihe predigen werde. Er rüstet uns aus, Galater 5, die Frucht des Heiligen Geistes. Er erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat, ja. Und er steht uns bei. Durch Jesus und durch seinen Heiligen Geist gelingt das, was Gott immer schon wollte, dass wir immer mehr in der Heiligung leben, auch wenn wir bis zum Lebensende Sünder bleiben. Ihr seid Heilige durch Jesus Christus und ihr seid Sünder bis zum letzten Atemzug. Und trotzdem ist Hoffnung da, weil das gilt, was Gott geschenkt hat durch Jesus Christus. Die 100%, sie gelten. Ob die Willensstarken es ein bisschen besser hinkriegen und die Willensschwachen immer noch in der letzten Reihe. Nein, ihr seid nicht alle Willensschwach, die ihr in der letzten Reihe sitzt. Aber ich kenne das, dass oftmals Menschen in der Kirche gerne so in der letzten Reihe sitzen, ganz nah am Ausgang. Und manchmal habe ich den Eindruck, das ist manchmal so ein Ausdruck dessen, dass man sich eigentlich nicht heilig genug fühlt in dieser heiligen, erlauchten, frommen Runde hier. Durch Jesus ist der Anfang gemacht. Und wenn du dazu Ja sagst, dann bist du heilig, rein von aller Sünde, von aller Schuld. Und dann startet es mit der Heiligung. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt der Herr. Und er schenkt es uns durch Jesus Christus. Und wir können es schaffen, nach dem zu leben. Bist du bereit dazu? Bist du bereit, dich diesem Anspruch, der in diesem Text auch uns begegnet, zu stellen, dir einzugestehen, dass du es allein nicht schaffst, aber auch zu verstehen, dass alle Hilfe da ist, dass du es immer mehr schaffst? Leb bitte nicht länger unter der Würde, die dir Gott schon längst zugedacht hat. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke, dass du uns die Liebe des Vaters gebracht hast. Danke, dass du uns den Weg freigemacht hast ins Allerheiligste. Dass wir einen Gott haben, der uns in dir zuspricht. Ihr seid heilig. Aber dein Wort ist auch klar, was das dann bedeutet. Dieser riesige Zuspruch, dass der heilige Gott, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde alles getan hat, um jeden Einzelnen von uns anzusprechen und zurückzurufen in eine heile, eine geheilte Beziehung zu ihm. Was für ein Wunder, der heilige Gott will dein Vater sein. Und jetzt hast du die Gelegenheit, in deinem Herzen Ja dazu zu sagen. Ja, ich bin durch Christus dein Kind. Ja, mir ist alle Schuld vergeben. Ja, ich will leben mit deinem Heiligen Geist. Und ich erlaube ihm, mir zu zeigen, was sich ändern soll und muss in meinem Leben. Und mit deiner Hilfe wird es sich ändern. Danke, Vater im Himmel. Danke, Jesus. Amen.